einstimmen und sagen, das hätte ich gerne oder das habe ich oder würde gerne haben. Ich möchte einsteigen mit dem, was grundlegend ist für das Funktionieren einer Familie. Und das ist jetzt nicht so sehr darauf, wie man vielleicht vermuten könnte, irgendwie, dass man viel Geld hat oder viele Urlaube macht und vielleicht noch nicht mal die Gesundheit, sondern etwas, was sehr unspektakulär klingt, aber grundlegend ist. Ich nehme wieder das Bedeutungsdreieck. Und was total wichtig für eine Familie ist, erschrecken Sie nicht, aber es ist so, ist eine heilvolle Ordnung. Das hört sich jetzt erstmal nicht dolle an, ist aber sehr bedeutsam. Und diese heilvolle Ordnung hat folgende Struktur. Die Nummer zwei in meinem Leben ist der Ehepartner oder die Ehepartnerin. Die Nummer drei sind die Kinder. Möglichst, wenn es Gott schenkt, im Plural. Ist meistens besser. Wenn man keine Kinder hat, bleibt man dennoch voll als Ehepartner vor Gott stehen. Dazu gleich noch was. Als viertes, die Eltern und wohlgemerkt auch die Schwiegereltern. Ich habe jetzt mal SCHW hingeschrieben, also nicht Schwierigeltern, sondern Schwiegereltern. Also das, ich kann das jetzt alles sagen, weil ich bin mittlerweile alles schon gewesen und so, ne? Und bin es auch noch, Gott sei Dank. Und als fünftes die Geschwister. Die Geschwister, sofern man denn welche hat. Diese Ordnung ist jetzt nicht von mir, sondern ist auch in der Familientherapie völlig anerkannt. Zum ersten Mal bin ich bei dem in Begegnung gekommen, als ich ein dickes Buch gelesen habe, Die Ordnungen der Liebe. Und das ist für eine Familie, funktionierende Familie, total wichtig, diese Reihenfolge zu beachten. Wenn diese Reihenfolge nicht, diese Hierarchie, ich sage bewusst Hierarchie, nicht beachtet ist, dann entsteht Unordnung und Unglück in Familien. Und Sie haben natürlich gemerkt, dass eines noch frei ist, nämlich hier oben die Nummer eins. Ne? Das ist aber kein Zufall, wie Sie sich denken können, sondern die ist frei bewusst gehalten worden. Und nun ist es sehr interessant, dass selbst säkulare und psychologische, wohlgemerkt empirische Studien, das heißt, man hat Umfragen gemacht, nicht irgendwie so einen Eindruck, dass man hat, also bei denen und so ist das so, sondern empirische Studien haben ergeben, dass wenn hier oben, ich drücke es mal neutral aus, ein guter Wert steht, dass dann Familien stabiler und glücklicher sind. Es gibt weniger Depression, weniger Schwermut, weniger mal Zerrüttung, wenn das hier oben der Fall ist. Manche Psychologen, ich erwähnte es schon in der Predigt, nennen diese Werte, dass man sagt, wir müssen streben nach dem Guten, dem Wahren und dem Schönen. Hat auch einen ästhetischen Aspekt. Gute, Wahre und Schöne. Und Sie merken schon, hier oben darf nicht der Ehepartner sein. Ah, ich habe mal gegoogelt, Nummer 1 Liebe, ne? Und dann kriegen sie einen Schund an Liedern, ne? Irgendwelche Schlage, du bist meine Nummer 1 und weißt, was ich was alles. Ne? Also ich hab den mir nicht angehört, nur die Texte gelesen. Ne? Also okay. Also Nummer 1, nicht der Ehepartner, nicht die Kinder, wird gleich noch Thema werden. Auch nicht die Eltern, auch nicht die Geschwister und ich auch nicht mit meinen Bedürfnissen. Ich bin nicht die Nummer 1 in der Bedeutungshierarchie. Ist total wichtig, besonders heutzutage. Wenn hier kein guter Wert ist, ne, dann könnte ich zum Beispiel auf die Idee kommen und einen Bankräuber heiraten. Ne? Kommt die Frau auf die Idee, einen Bankräuber zu heiraten und sagt, Schatz, ne? Ich liebe dich so sehr, lass uns Banken ausrauben. Denn ich liebe dich so sehr, mit dir kann man Pferde stehlen. Ne? Und Sie merken schon, das ist natürlich nicht so prickelnd. Ne? Sie könnte auch auf die Idee kommen und sagen, das Beispiel ist nicht von mir, sie könnte auch auf die Idee kommen und sagen, Schatz, das mit dem Bankausrauben ist nicht so gut, lerne was anderes. Ne? Und dann gucken wir gemeinsam, wie wir besser durchs Leben kommen. Also Sie merken, was hier oben ist, hat natürlich immer eine Folge auf den Rest. Und nun gibt es einen Punkt, der nicht ganz unwesentlich ist. Die allermeisten fangen heutzutage Beziehungen an, ohne sich über das Gedanken zu machen. Und der Kernsatz ist, bevor sie heiraten und bevor sie auch intim miteinander werden, sollten sie sich über das Gedanken machen. Aber nun ist es leider so, dass es ist auch gesellschaftlich anerkannt, Sie können das in Ihren Familien durchgehen, mit 15, 16 hat ja keiner mehr ein Problem damit, wenn man mit dem erstbesten Freund, den man gerade sich verliebt hat, auch miteinander schläft. Und dadurch entstehen Bindungen. Und das Problem ist jetzt nicht, dass ich sage, du, ne? Das Problem ist, dass dadurch etwas entsteht. Und dann geht man vielleicht auch, dann hat man mehrere Partner und mit irgendeinem geht man dann irgendwann mal eine Bindung ein, aber hat sich über diese Dinge nie Gedanken gemacht. Und dann kommt das Chaos nach 2 Jahren Ehe, ne? Sie, die Sie pubertierende Kinder haben, machen Sie sich Gedanken, was Intimität zu raten ist Ihren Kindern. Und haben Sie selber ein klares Bild. Das ist wichtig. Und denn das trägt auf Dauer. Und wenn man da unterschiedliche Werte hat, fliegt die Kiste irgendwann mal auseinander. Ist so. Das ist noch nicht mal christlich gesagt. Schon ganz innerweltlich gedacht. Und nun würden wir als Christen natürlich sagen, nicht nur das Gute, das Wahre und das Schöne, sondern wir würden sagen, das Gute und das Wahre und das Schöne, das verdeutlicht uns Gott am allerbesten. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wenn der hier oben die Nummer 1 ist, ne, dann ist das etwas Wunderbares, denn er will wirklich das Beste für dich und für mich. Das machen wir uns nicht vor Augen halten, also müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, dass er das wirklich will. Und er meint es gut und er hat das auch bewiesen in Jesus und könnte man jetzt viel zu sagen, ist ja auch oft Thema hier. Und das ist so elementar, dass man dadurch eine heilsame Orientierung bedeutet. Und auch da belegen Statistiken, dass Menschen, jetzt sage ich erstmal allgemein, mit religiösem Hintergrund auch da in der Regel zufriedener sind, belastbarer sind, mehr Ressourcen haben, resilienter sind. Das sind empirische Studien. Es gibt Ausnahmen, aber die Regel ist so. Und es ist noch einmal deutlich, wenn diese heilsame Ordnung in unser Herz einzieht, dann merken wir zunächst einmal wirklich, kein Mensch soll mein Gott sein. Und auch keine Idee soll mein Gott sein. Also nicht mein Ehepartner, nicht meine Kinder, nicht meine Eltern, meine Geschwister, die Gefahr ist oft seltener da, und, sondern auch ich nicht. Gott soll es sein. Und dann ist es wirklich so, dass dieser heilsame Gott, man sagt heute in der Psychologie, eine Ressource darstellt. Gute Psychologen sagen auch nichts mehr dagegen, dass man glaubt, weil sie wissen, also das sind die Gans von gestern, ne? Also die Gans noch in der Freud-Schule sind, der ja Atheist war und das auch meinte, weitergeben zu müssen. Also die würden, man würde heute positiv sagen, nee, diese Ressource, die glauben nicht daran. Aber die sagen, tut ihr gut, dann macht es, ne? Und diese Ressource ist aber für uns eine lebendige Ressource. Da haben wir unglaubliche Möglichkeiten. Was heißt das jetzt konkret für eine Familie? Darum soll es ja heute gehen. Nun, ich möchte einige Aspekte sagen, ich kann das nur anreißen. Ich glaube auch, dass es manchmal dazu führen könnte, dass man einerseits merkt, aha, schön, das habe ich schon immer gedacht, vielleicht kommt auch an manchen Punkten Schmerz in unser Herz. Wir müssen das heute miteinander aushalten und können das auch, weil wir ihn als Arzt haben. Fangen wir mit der Neugründung einer Familie an. Also, da gibt es so zwei, ne? Die sagen, wir wollen eine verbindliche Beziehung eingehen, damit fange ich mal an, und das auch verdeutlichen vor dem Staat und als Christen auch vor Gott und an einem Altar vor Gott zueinander Ja sagen. Und ich lege immer Wert darauf, dass man Ja mit Gottes Hilfe sagt, denn die brauchen wir echt. Also wir brauchen Gottes Hilfe dafür. Und das Erste, was passiert, ist, dass wenn die Kinder hier hinrücken, ne, die Eltern in die zweite Reihe gehen. Das ist so. Die Eltern gehen in die zweite Reihe. Denn darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Die erste Person, Bezugsperson wird für die Frau der Mann und für den Mann die Frau. Das ist ab jetzt klar, also das sollte klar sein. Es sollte klar sein, ich merke nur immer, dass auch die psychologische oder die psychische Nabelschnur zu Mama und wenn man das will, also die ist echt auch manchmal, puh, ne, die ist lang. Ne? Und auch wenn man schon mit jemand anderem zusammengelebt hat über Jahre, das muss noch nicht garantieren, dass die Abnabelung stattgefunden hat. Und es gibt ja ein Symbol dafür, was auch heute ganz gerne gebraucht wird, nämlich bei vielen Trauungen wird das verdeutlicht, dass die Frau vom Vater hier hineingeleitet wird. Meistens da, durch diesen Gang habe ich gestern noch erlebt, ne, die Braut wird vom Vater hineingeleitet. Emanzipierte Frauen finden das ganz schrecklich. Die sagen von einem Patriarchat ins andere. Ne? Und, aber dahinter steckt eine tiefe Symbolik, die ich an dieser Stelle eher stark machen möchte. Denn der Vater gibt die Braut ab, aber ich warte auf die erste Paar, das auf die Idee kommt, zu sagen, warum soll die Mama nicht den Sohn reinführen zugleich? Und das wäre auch hier super möglich. Ne, da kommt die Braut, da kommt der Bräutigam, einer von der Mama, einer vom Papa. Das fände ich eine super Symbolik. Ne? Und dann geben sie einander die Kinder ab und tschüss. Ich zweite Reihe. Ich sitze hier, hier sitzt das Brautpaar. Ich habe das hier erlebt in der Kirche, weil meine Kinder, ein Kind hier getraut wurde. Und ich habe gedacht, super, endlich zweite Reihe. Ne? Ich habe das total genossen. Die Mamas, die müssen da manchmal ein bisschen mehr kämpfen, ne? Und nochmal sagen, aber das ist... Wirklich, Herr, ich gebe sie dir ab und ab jetzt, auch für Eltern sehr wichtig, nichts mehr sagen, Sohn, mach das mal so. Ne? Jetzt immer alles die beiden. Ne? Zweite Reihe. Ist total wichtig. Und natürlich für sie weiterbeten, aber immer aus der zweiten Reihe schön. Ne? Können Sie gucken, ob das gelungen ist bei Ihnen. Und jetzt sagen die beiden hier Ja zueinander. Ne? Die sagen jetzt Ja zueinander. Das passiert ja dann und werden sagen Ja zueinander in zwei Varianten, einmal vor dem Standesamt und einmal hier vor dem Altar. Ne? Und der Unterschied ist folgender. Das sage ich bei jeder Trauung, aber dann hören Sie natürlich auch mal, Sie sind ja bei den meisten Trauungen, die ich halte, nicht dabei. Also die, sage ich bei jeder Trauung, vom Standesamt sagt man Ja zu dem, ich sage Ja zu meiner Frau, so wie meine Frau Ja sagt zu mir. Und wenn die nicht mehr Ja sagt zu mir, kann ich gehen. Ne? Und umgekehrt auch. Man macht einen Vertrag, der wird dann innerweltlich aufgelöst, gibt dann noch zum Glück irgendwelche Rechtsprechungen, die das dann alles irgendwie ordnen. Und jetzt ist aber der Punkt, wenn Sie hier Ja sagen, dass Sie sagen, ich liebe dich, wie Gott dich liebt. Und wissen Sie, was mit Gottes Liebe ist? Die hört niemals auf. Ich liebe dich, wie Gott dich liebt. Und wenn man das vor Augen hat, dann funktioniert das aber jetzt auch nicht so nach dem Motto, funktioniert übrigens Taufe auch nicht, wie bei allen Sakramenten oder sakramentalen Handlungen, der Pfarrer segnet das Paar. Aber dann ist wichtig, dass Sie als Brautpaar immer wieder neu innerlich zum Altar zurückgehen. Am besten jeden Tag. Herr, danke für diese Frau, die ich bekommen habe. Ich nehme sie aus deiner Hand auch an diesem Morgen und dein Segen komme auf sie. Und ich bitte dich, schenke mir deine Liebe, die du zu ihr hast, in mein Herz und schenke dir deine Liebe, die du zu mir hast, in ihr Herz, nicht die Liebe, die ich zu mir habe, sondern die Liebe, die du zu mir hast. Und lass mich gerne korrigieren, denn meine Liebe ist oft nicht deine Liebe und meine Frau soll mich gerne korrigieren. Das ist praktiziertes Ja mit Gottes Hilfe, am besten jeden Tag. Und dann schenkt Gott auch Segen. Und es kommt von ihm. Wir sind da total bedürftig, denn von außen ist diese Klamotte total angefochten. So. Ja, mit Gottes Hilfe. Konkret machen. Machen Sie es mal. Also am Hochzeitstag reicht nicht. Machen Sie öfter. Wenn nicht täglich, vielleicht heute nochmal bewusst am Gottesdienst und dann wieder öfter. Danke für die und so. Alles klar. Und wenn dann Mann und Frau miteinander verbunden sind und alles gut geht, dann purzeln irgendwann mal aus der Mama die Kinder. Ne? Und eine neue Familie wird in der Weise gegründet. Und auch hier, wenn keine Kinder aus irgendeinem Grund einer Ehepartner geschenkt werden dann, oder den Ehepaar geschenkt wird, dann bleibt natürlich diese Sache vollkommen unabhängig davon da. Dann lebt man die Berufung der Ehe an in einer anderen Weise. Und jetzt ist wichtig, wenn die Kinder da sind, dass der Ehepartner, die Ehepartnerin die Nummer zwei bleibt. Ne? Und die Kinder schön die Nummer drei bleiben. Und vor allem, dass jetzt nicht das Kind irgendwie neben den Ehepartner rückt, ne? Oder manche sogar bis ganz oben, mein Kind ist jetzt alles, ne? Schön die Nummer drei. Und wissen Sie, was ich immer empfunden habe, und prüfen Sie das mal für sich als Kind, ich habe geliebt, dass meine Eltern sich lieben. Kinder lieben, wenn ihre Eltern sich lieben. Wenn Papa die Mama achtet, wenn Mama den Papa achtet, wenn er auf sie total steht und sie auf ihn abfliegt, ne? Das finden Kinder super. Das ist so. Und deswegen ist das Wichtige, also meine Eltern haben mich in einer Weise super erzogen, ohne ein Wort zu sagen, ich habe gemerkt, die lieben sich. Das fand ich klasse. Bis heute bin ich ihnen total dankbar. Papa ist mittlerweile tot. Aber das hat mich geprägt. Es ist okay, wenn Kleinstkinder vielleicht eine Zeit lang im Bett der Eltern schlafen. Aber es tut nicht nur den Eltern, sondern auch den Kindern gut, wenn die Eltern dann irgendwann mal wieder alleine im Bett sind und die Kinder dann nur noch morgens vielleicht mal zum Kuscheln kurz vorbeikommen. Aber das Elternschlafzimmer, Entschuldigung, wenn ich das mal so deutlich sage, das Elternschlafzimmer ist für die Kinder immer nur ein Gästeraum. Ne? Die können mal ab und zu da reinkommen, aber grundsätzlich, zack, Tür zu. Ne? Und da muss Zeit sein hier für weitere und so. Also und das tut beiden gut, Eltern und Kindern. Das ist der Punkt. Das tut auch den Kindern gut. Kinder brauchen ihren Platz. Und die brauchen ihren Platz. Und dann kommt Ruhe in eine Familie hinein. Kindfixierte Mütter und Väter, die ihre Kinder hier innehaben als Ersatzpartner oder auch hier innehaben, meistens als Ersatzpartner, wenn es hier irgendwie nicht mehr so gut klappt, und nach oben hin erheben, die meinen, ihren Kindern etwas Gutes zu tun, aber es entsteht wirklich ein Schade. Es entsteht ein Schade, das Kind nehmen oder gar über den Partner zu stellen. Und wenn wir nur diese Ordnung im Herzen haben, wenn wir diese Ordnung im Herzen haben hier, dann können wir auch die Kinder erziehen. Sehen Sie, Erziehung ist heute so eine Kiste, ne? Aber ist echt nötig, war immer nötig, wird immer nötig bleiben, Erziehung. Erziehung ist immer auch verbunden mit Schmerz. Grenzen zu setzen, die Frustrationstoleranz oder die wenig ausgebildete bei den Kindern auszuhalten, ist total wichtig und im Moment für die Kinder immer ein schmerzhafter Prozess. Es ist wichtig, dass die Kinder mit Liebe umfangen werden, aber auch ein Nein, wohlgemerkt, ein Nein in Liebe, wie Gott es uns übrigens auch sagt. Aus Liebe setzt er uns Grenzen und er sagt, Martin, mach es nicht. Werd kein Bankräuber, mach was Anständiges. Ne? Und also er setzt uns Grenzen und das ist überhaupt gar kein Widerspruch zur Liebe, das wissen wir auch. Es muss nur auch vollzogen werden. Denn das Grenzen setzen gefällt den Kindern nicht, denn sie wollen, wie wir alle, Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Das hat Freud genialerweise erkannt. Der sagt, jeder Mensch hat Lustmaximierung und Unlustvermeidung. Also ich, und das will immer unser Bauch, ne, unsere Gefühle wollen das immer. Ich will jetzt das haben, dann will ich das sofort haben, ne, und so. Das Essen, den Fernseher, den Pornofilm, die Frau und weiß was ich was. Lustmaximierung, Unlustvermeidung. Ach ey, das ist halt anstrengend, das Leben, ich bleibe lieber liegen und weiß was ich was. Ne. Also alle diese ganzen Sachen. Und Kinder kommen so auf die Welt. Die sind so geprägt. So sind wir. Das Blöde ist, dass wir diese heilsamen Grenzen brauchen. Und warum brauchen wir sie? Weil nicht die persönliche Lust das Ziel des Lebens ist, sondern das Gute, Wahre und Schöne. Das ist das Ziel des Lebens. All das zu lernen ist Arbeit und es nervt manchmal. Aber es ist wichtig, es dennoch aufrecht zu erhalten. Wenn Sie die Kinder nicht erziehen, dann entsteht ein innerer Wildwuchs statt eines schönen Herzensgarten. Das ist so. Und die große Not, fragen Sie Erzieherinnen und Erzieher in den Kindergärten und Schulen, die Not ist, dass wir heute eine heranwachsende Schar von innerlich verwahrlosten Kindern haben. Das sage ich nicht überheblich, es ist wirklich eine Not. Und zwar warum? Weil den einen grenzenlose Liebe fehlt und den anderen liebevolle Grenzen. In der Regel wird Selbstständigkeit mit sich selbst überlassen verwechselt. Und zugleich wird eine Übermutterung und Überväterung verwechselt mit wirklicher Zuwendung. Und es ist Arbeit, Grenzen zu setzen. Kinder haben nun mal Lust, weiß was ich was, in einem gewissen Alter auf Pommes essen. Ne? Ja, da muss ich sagen, mein liebes Kind, also es gibt nicht nur Pommes, es ist auch mal gut, was anderes zu essen. Ne? Nimm noch ein bisschen Mayo dazu. Und genauso gut ist, wenn kleine Kinder das Essen in die Gegend rumschmeißen und so. Dann muss ich sagen, es ist besser, wenn das nicht dauernd auf dem Boden liegt, sondern irgendwann mal deinen Mund findet. Und so müssen wir den Kindern etwas beibringen und auch wir müssen beibringen, dass der Handy- und Fernsehkonsum nicht förderlich ist. Alle empirischen Studien sagen, wenn Kinder, die das im frühen Kindalter machen, sind schlicht dümmer. Punkt. Können sie nicht konzentrieren und weiß was ich was. Aber das ist der Punkt, dass Eltern mal erkennen müssen, ich muss meine Lustmaximierung oder Unlustvermeidung jetzt mal in den Griff bekommen. Ja, es ist anstrengender, mit dem Kind ein Buch zu lesen, als es vor der Glotze hängen zu lassen. Halbe Stunde Fernsehkonsum bis zum Schulalter, höchstens. Handys am besten gar nicht im Grundschulalter. Ziehen Sie das mal durch. Aber haben Sie ein Bewusstsein dafür, was dadurch wird? Können Sie alle Studien lesen? Ist alles. Auch, liebe Eltern, keine Unlustvermeidung und Lustmaximierung an diesem Punkt. Werden Sie Eltern. Erwachsen. Muten Sie sich und den Kindern was zu und dann werden Sie glücklicher auf Dauer. Wenn so ein Kind mal merkt, ach, draußen im Regen spazieren gehen ist vielleicht schöner als... Und ja, muss man aber mit ihnen machen. Also, erziehen ist ein wichtiger Punkt. Und dann fließt Segen. Es ist wunderschön, dass es heute gerade parallel ist. Nebenan im Kindergottesdienst wird das Thema der Kindersegnung gemacht. Das hat mich nochmal bestärkt, auch das zum Thema zu machen heute. Der Segen fließt von oben nach unten. Von den Gott zu den Eltern, die hier stehen und beten und dann auf die Kinder legen. Ich war für mich total wichtig, dass damals ein älterer Kollege mir gesagt hat, Martin, segne deine Kinder vom ersten Lebenstag an. Denn du redest ja auch mit ihnen. Manche denken, wenn man kann erst mit den Kindern beten, wenn sie was verstehen. Ja, aber du redest ja auch mit denen, auch wenn sie nichts verstehen. Also habe ich mit denen vom ersten Lebenstag an sie gesegnet am Abend. Gott segne dich zu einer ruhigen Nacht und zu einem frohen Erwachen. Segen fließt von oben nach unten. Meine Frau hat das auch gemacht. Die Kinder gesegnet jeden Tag. Und man kann das in der Fürbitte auch weiter tun, auch wenn man jetzt Großeltern ist, für die Kinder zu beten. Das ist so wichtig. Der Segen fließt in der Familie. Wenn Sie es nicht gemacht haben, fangen Sie heute damit an. Wenn die Kinder schon älter sind, können Sie es in der Stille machen. Segen, es muss aber gemacht werden. Täter des Wortes ist auch zu beten, das zu tun. Das garantiert nichts, aber es bringt einen heilvollen Segen in die Familie hinein. Und Großeltern, ich bin jetzt auch Opa, und wichtig ist für die Eltern, die Opas werden und Omas, nichts machen, außer in Loyalität mit den Kindern, die erziehen, also mit den Eltern. Immer in Loyalität mit den Eltern. Nicht so ein Geheimweg zu den Kindern, ne? Auch nicht so heimlich mal den Sohn ansagen, mal das mit deiner Frau und so, ne? Die macht das da alles falsch und so. Also immer in Loyalität mit, und die beiden müssen immer alles absprechen. Nicht geheime Absprache mit einem der Eltern. Alles immer absprechen. Man kann ja Ratschläge annehmen. Ne? Meine Erfahrung ist allerdings die, dass die Generation von heutigen Eltern von allen Ratschläge annimmt, nur nicht von den eigenen Eltern. Das ist aber auch nicht schlimm. Die werden ihren Weg gehen. Aber die Zielrichtung ist klar. Ne? Immer in Loyalität. Und beten kann man ja immer. Und nun ein Satz zu dem, was passiert, wenn dann doch hier ein Zerbruch kommt, was ja heute in der Lesung war. Es kommt zu einer Scheidung. Das Problem ist an einer Scheidung in Bezug auf die Familie, und das werden viele auch sofort nachvollziehen können, dass die heilsame Ordnung zerbrochen ist. Und der Punkt ist für mich nicht der, dass ich sage, das macht einer leichtfertig. Keiner steht morgens auf und sagt, heute habe ich mal Bock, mich scheiden zu lassen, sondern es ist ein Prozess. Und ich plädiere nur dafür, an diesem Punkt ehrlich zu sein. Es führt immer zu einer Not, ein Übel, was die Kinder verarbeiten müssen. Es gibt kleinere und größere Übel. Entschuldigen Sie, wenn ich das anspreche. Aber es bleibt eine Not. Es gibt Gründe zur Trennung, wenn Gewalt in der Familie herrscht, leiblich oder psychisch. Ich vermute aber, dass 90% der Trennungen heutzutage andere Gründe haben. Oft die eigene Bedürftigkeit, wenn hier oben nicht mehr Gott ist, sondern mein eigenes Bedürfnis. Und dann verliebt man sich und weiß, was ich was. Wie dem auch sei, die Fallen im Umgang mit den Kindern bei einer Scheidung sind vielfältig. Eines ist aber nach meiner Beobachtung und nicht nur nach meiner fast unvermeidbar, auch bei aller Mühe, die man sich hoffentlich gibt. Kinder, und damit meine ich nicht nur 6- oder auch 16-Jährige und Ältere, werden zu früh zu kleinen Erwachsenen, die die Eltern verstehen müssen. So fangen ja die meisten Gespräche an, wenn Eltern versuchen, ihren Kindern Trennung zu erklären. Kind, verstehst du Papa und Mama? Und sie werden in der Regel verständig nicken, weil sie ja keinen verlieren wollen. Aber innerlich verstehen sie gar nichts. Denn sie erleben nur den Zerbruch hier und er oder sie ist weg. Es geht mir nicht darum, irgendwie hier die Leute zu beschmeißen mit Dreck oder was. Es geht mir nur darum, dass ich plädiere, werdet ehrlich vor Gott und vor euch selbst. Heute gibt es manche Psychologen, die gar nicht mehr von Schuld sprechen, aber das ist eine Schuldgeschichte. Und ich war so berührt von einem Mann vor einiger Zeit, der mir erzählte, hatte zwei Kinder und hat sich verliebt in eine Frau, die hatte auch Kinder und die sind dann auch tatsächlich zusammengegangen. Er ist aus der Beziehung rausgegangen und nach 10 Jahren ist dann leider auch diese Beziehung, was nicht sein muss, wieder kaputt gegangen. Und er sagte mir, jetzt nach 20 Jahren, sage ich, der Preis war zu hoch. Der Preis war zu hoch. Ich saß am Frühstückstisch und die Kinder gingen an meinem Haus vorbei. Und das passiert. Dieser stinknormale Alltag. Mama und Papa sitzen am Frühstückstisch und ich komme dazu. Ich will nur, dass man das im Herzen, was kann man da machen? Er sagte, damals habe ich das nicht eingesehen. Hätten Sie mir sagen können, ich hätte es trotzdem gemacht. Ich gebe einen geistlichen Tipp an diesem Punkt. Ich bin ja Pastor, nicht Psychologe allein. Wenn Ihre Scheidung vielleicht auch schon viele Jahre zurück ist und Sie haben es vermutlich auch schon gemacht, dann bittet man um Vergebung, klar. Und dann kann man noch das verbinden mit der Bitte, ich wage das mal so auszusprechen, Herr, lass unsere Scheidung nicht auf die nächste Generation übergehen. Löse unsere Kinder von dem, was wir nicht geschafft haben und binde sie an dich, der du ewige Treue schenkst. Löse unsere Kinder aus diesem Zusammenhang. Und wenn sie Kinder sind und viele müssen Scheidung miterleben und es wird fast ja in jeden Familien vorkommen, dann ist es gut, wenn man das innerlich einigermaßen verarbeitet hat, kann man dankbar sein. Aber vielleicht kann man auch beten und sagen, Herr, ich bitte dich darum, dass ich selber nicht zu einem Wiederholungstäter werde. Und wenn sie es schaffen, manchmal schafft man das nicht so schnell, vergeben sie ihren Eltern. Und ich binde mich neu an, denn nicht meine Eltern sind mein Gott, sondern du. Man kann auch die Eltern verlassen, es ist nicht ehrenrührig. Man muss ihnen nicht alles nachmachen. Man kann auch die Eltern verlassen und sagen, Herr, ich binde mich neu an deine Treue an. Ich will das wenigstens mal ansatzweise hier ansprechen, damit Sie, und vielleicht brauchen Sie auch dafür noch Gespräch und Beratung. Aber überspringen Sie diesen inneren Schmerz nicht, indem man es irgendwie unterbuddelt und entschuldigt und Mama und Papa, und der war ja auch wirklich kompliziert. Ja, alles war. Der Zerbruch muss aber geheilt werden. Und dann ein letzter Aspekt, den ich persönlich sehr schön finde. Es ist ja so, hier ist eine unglaubliche Ressource. Wenn Mann und Frau gemeinsam vor Gott stehen, dann ist das ein unglaublicher Segen, dann fließt das in alle Beziehungen hinein. Es gibt auch ja das Phänomen, dass nur einer glaubt. Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Man kann aber dennoch alleine vor Gott stehen, das wäre ein Thema für sich, will ich jetzt nichts weiter zu sagen. Wenn beide vor Gott stehen, ist das ein unglaublich starkes Element, um hier innerlich diesen Segen aufbauen zu können. Und das muss man aber auch tun, das versteht sich nicht von selbst. Ich habe es gerade schon beschrieben und das geht am besten im Gebet tatsächlich. Segnen Sie Ihre Frau, segnen Sie Ihren Mann, machen Sie persönliches Gebet und gemeinsames, aber beides braucht eine Ehe, auch das alleinige Stehen vor Gott, nicht nur das Gemeinsame. Segnen Sie Ihren Mann mit der Liebe Gottes und erbitten Sie sie für sich und für Ihre Frau. Und wenn Sie merken, Sie machen den 10. Fehler zum x-ten Mal, den Fehler zum 10. Mal, dann bitten Sie um Vergebung, vielleicht erst im Gebet und bitten Sie auch um Kraft, sich ändern zu lassen. Meine Frau würde jetzt, naja, egal. Also und manche Dinge, die sind auch von dem anderen einfach gegeben, damit man immer geduldig bleibt. Ne? Also natürlich immer der andere soll geduldig bleiben, sehr logisch. Ne? Aber so geht das ja in einer Beziehung. Deswegen ist ja auch die Liebe, in der Liebe, in der Hohelied der Liebe, die Geduld ein hohes Gut. Das sage ich nicht leichtfertig. Zur Quelle der Treue in guten und schweren Tagen, und je älter man wird, kommen die schweren Tage. Das ist so, einfach weil man leiblich schwächer wird. Und wenn Sie, wie ich, älter sind und die Zeit rückt näher, sich voneinander zu verabschieden, dann erbitten Sie Gnade für Gott rechtzeitig für diese Zeit. Hier sitzen manche Witwer und Witwen unter uns, aber auch diejenigen, die noch in Beziehungen leben. Es ist gut, wenn man rechtzeitig sich auch auf Abschied vor Gott einstellt und sagt, denn auch hier gilt, und das ist für alte Ehepaare umso wichtiger, nicht der Ehepartner ist mein Gott, sondern Gott ist mein Gott. Ich liebe die Formulierung in einer der alten Taufagenden, wo die Ehepartner gesegnet werden mit den Sätzen und schenke, dass eins das andere in den Himmel bringt. Du kennst es, ne? Dass eins das andere in den Himmel bringt. Das ist die höchste Berufung, dass wir zum Segen werden, um einander in den Himmel zu bringen. Aber innerlich muss das Herz in Gott fest sein und nicht in meinem Ehepartner. Danke für alles Schöne, aber Herr, du bist mein Gott, nicht mein Ehepartner. Und dann kommt Friede, Friede ins Herz. Und dann kann man einander zum Segen werden. Einige Gedanken zum Glück in der Familie. Und es ist wirklich, es entsteht Glück. Es entsteht Glück, wenn man in dieser heilvollen Ordnung ist. Es ist ein bisschen Arbeit, aber auch Segen entsteht. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.